Liebe Geschwister, liebe Freunde, liebe Gäste, Transhumanismus, der Traum von der Unsterblichkeit. Der Traum von der Unsterblichkeit ist ja nicht neu. Was hat der Mensch da schon versucht in den letzten Jahrtausenden, eigentlich seitdem es die Menschheit gibt? Ihr werdet merken, ich habe es heute Morgen schon angedeutet, dass das alles irgendwie zusammengehört. Das ist ja kein Zufall. Das ist ein Plan, der da dahinter steckt, hinter der Gender-Ideologie, hinter diesen Transhumanisten, hinter dem Transhumanismus. Und eigentlich wäre es eine Trilogie und man müsste das Thema künstliche Intelligenz dazu noch bringen. Und das werde ich auch tun. Allerdings geht das jetzt leider nicht mehr hier bei euch in diesem schönen Haus, sondern dann im Juli am Hemberg in der Schweiz. Und wer da nicht hinkommen kann, aus welchen Gründen auch immer, kann sich ja vielleicht die CD dann besorgen, weil Lothar diese Vorträge ja immer aufnimmt. So Gott will und wir leben, muss ich natürlich dazu sagen, denn keiner von uns kann die Zukunft voraussehen. Ich habe versucht, ihr seht das hier schon, es sind nur 4 Punkte heute Nachmittag. Ich möchte die postprandiale Müdigkeit, die um diese Zeit oft vorliegt, berücksichtigen. Es wird daher also, sage ich euch gleich, nicht so lange dauern wie heute Morgen. Nach einer Einleitung möchten wir uns mal den Traum betrachten der Menschheit namens Transhumanismus und das dann der Wirklichkeit gegenüberstellen, indem wir uns die Frage stellen, was sollen wir tun, ganz ähnlich wie heute früh, um schließlich dann zu einem Fazit und Ausblick zu kommen. Ich möchte auch diesen Vortrag wieder, wie heute Morgen auch, unter das Wort Gottes stellen und darum mit dem Wort Gottes beginnen und mit dem Wort Gottes enden, denn das ist unser Schutz, nichts anderes. Wenn wir uns diesen Mächten, die hier vorliegen, hingeben, haben wir verloren und sind wir verloren. Ich beginne daher mit dem Wort des Apostels Paulus, das er an seinen Nachfolger Timotheus schrieb. Ihr könnt das nachlesen im 1. Timotheusbrief, Kapitel 6, die Verse 13 bis 16, wo es um dieses Thema Unsterblichkeit geht, also schon vor 2000 Jahren. Da schreibt Paulus, ich gebiete dir vor Gott, der alles lebendig macht und vor Christus Jesus, der vor Pontius Pilatus das gute Bekenntnis bezeugt hat, dass du das Gebot unbefleckt und untadelig bewahrest bis zur Erscheinung unseres Herrn Jesus Christus, welche zu seiner Zeit zeigen wird, der Selige und allein Gewaltige, der König der Könige und der Herr der Herrschenden, der allein Unsterblichkeit hat. Ganz klare Worte. Der allein Unsterblichkeit hat, der in einem unzugänglichen Lichte wohnt, welchen kein Mensch gesehen hat, noch sehen kann. Ihm sei Ehre und ewige Macht. Amen. Dem ist eigentlich nichts mehr hinzuzufügen. Und im nächsten Brief schreibt er, und das geht jetzt uns an, denn wir leben in dieser Zeit. Das sollst du aber wissen, schreibt er bereits vor 2000 Jahren, dass in den letzten Tagen schlimme Zeiten kommen werden. Ich glaube, das muss ich euch jetzt hier nicht sagen. Ich glaube, das spüren wir alle, oder? Oder nicht? Denn die Menschen, schreibt er weiter, werden selbstsüchtig sein, geldgierig, prahlerisch, hochmütig, Lästerer, den Eltern ungehorsam, undankbar, gottlos. Wie gottlos ist unsere Gesellschaft geworden, liebe Geschwister. Lieblos. Wie lieblos sind wir geworden heute. Der Herr hat es gesagt, die Liebe wird erkalten. Wo hören wir heute noch Predigten über die Liebe? Wo leben wir die Liebe noch? Was nützt die beste Predigt, wenn sie nicht gelebt wird? Ich habe so oft schon gesagt, es gibt nichts Praktischeres als das Wort Gottes, als die Lehre Jesu und seiner Apostel. Wenn wir das nicht leben, wenn wir das nicht umsetzen, macht es gar keinen Sinn, es zu hören. lieblos, unversöhnlich, verleumderisch, unenthaltsam. Denkt an die Gender-Ideologie, an die Unzucht. Das ist das Problem damit. Unenthaltsam, zuchtlos, dem guten Feind, treulos, leichtsinnig, aufgeblasen. Das sei mal genug zu diesem Zitat hier, zur Einleitung zu diesem Thema heute Nachmittag. Andere Zitate zum Beispiel von Harari. Harari sagt, im 21. Jahrhundert werden die Menschen ernsthaft nach der Unsterblichkeit greifen. Wir leben im 21. Jahrhundert. Das wichtigste Projekt der vor uns liegenden wissenschaftlichen Revolution ist das ewige Leben für den Menschen. Aber ich nehme es vorweg, nicht für jeden Menschen. Der Tod ist nur noch ein technisches Problem, sagt Professor Harari. Was für eine Verachtung des Lebens ist das eigentlich? Denn sie sind ja Materialisten, sie sind Evolutionisten, die im Menschen nichts anderes sehen als Materie. Und daher kommen solche Aussagen heraus. Dass der Tod ein technisches Problem, das sie natürlich lösen, das steckt dahinter. Und noch ein Zitat von ihm, die Menschheit wird nun danach streben, Menschen in Götter zu verwandeln und aus dem Homo sapiens den Homo Deus zu machen. Was für eine Anmaßung, was für eine Hybris, was für ein Stolz, was für eine Überheblichkeit. Kennt ihr das aus der Schrift? Stolz und Überheblichkeit? Ist nicht nur das Urproblem des Menschen, sondern da gab es vorher schon einen Engel, dem genau dieses Problem zum Verderben diente, zum Fall. Und das hat er übertragen auf uns. Noch ein Zitat von Harari. Und das betrifft unsere Zeit jetzt. Er spricht von einem Imperium, die Entstehung eines antichristlichen Imperiums. Und wir kennen das ja auch schon aus der Schrift. Wörtliches Zitat Harari. Das globale Imperium, das vor unseren Augen entsteht, wird nicht von einem bestimmten Staat oder einer bestimmten ethnischen Gruppe beherrscht. Wie das Römische Reich in seiner Spätphase wird dieses Imperium von einer multiethnischen Elite geführt und von einer gemeinsamen Kultur und gemeinsamen Interessen zusammengehalten. Immer mehr Unternehmer, Ingenieure, Experten, Wissenschaftler, Anwälte und Manager in aller Welt stehen heute vor der Option, sich diesem Imperium anzuschließen. Sie müssen sich entscheiden, diese Möglichkeit wahrzunehmen oder ihrem Staat und Volk treu zu bleiben. Immer mehr entscheiden sich für das Imperium. Wir können dafür beten, dass es immer weniger werden. Wir beginnen, ein anderes Zitat, wir beginnen Alterung nicht als einheitlichen, unausweichlichen Vorgang, sondern als eine Gruppe miteinander verknüpfter Prozesse zu verstehen, die wir mit Hilfe von Biotechnik vollständig aufhalten können. Merkt ihr wieder diese Hybris dahinter? Diese Menschenverachtung, diese Gottesverachtung eigentlich. Das Zitat ist von Professor Ray Kurzweil. Ein weiteres Zitat von ihm. Wir werden Cyborgs, also kybernetische Organismen. Der menschliche Körper 2.0 ist die Fortsetzung einer lang anhaltenden Entwicklung hin zu einer immer stärkeren Verbindung von Mensch und Technik. Sodomie, ne? Ist das. Was nicht, wenn zusammenkommt, was nicht zusammenpasst. Ich komme darauf zurück. Ray Kurzweil hat auf die Frage geantwortet, gibt es einen Gott? Nun, ich würde sagen, noch nicht. Wir machen ihn ja. Homo Deus, der Mensch wird Gott. Ich frage mich schon lange, liebe Geschwister, wie lange unser lieber Gott da noch zuschaut. Denn sie können nur tun, das muss uns auch klar sein, was Gott zulässt. Und das ist auch ein gewisser Trost für uns, liebe Geschwister. Dass wir diesen Mächten nicht schutzlos, nicht machtlos, nicht hilflos, wie wir uns vielleicht oft fühlen mögen, ausgeliefert sind. Und wir dürfen wissen, Gott ist ein mächtiger Gott. Und der, der in dir lebt, ist mächtiger als der Geist, der in dieser Welt wirkt. Mir ist das ein großer Trost. Und Privatdozent Dr. Altmann hat gesagt, was das Problem, oder für Sie ist das ja Forschungsprojekt, der Verschmelzung von Mensch und Maschine betrifft, wörtliches Zitat Altmann: Menschen und Maschinen könnten so vollständig miteinander verschmelzen, dass die Menschen gar nicht mehr überleben können, wenn die Verbindung zum Netzwerk getrennt ist. Sie werden von der Wiege an damit verbunden sein, und wenn sie sich später im Leben dazu entschließen, sich abzukoppeln, könnten sich Versicherungsunternehmen weigern, sie zu versichern. Arbeitgeber könnten sich weigern, sie einzustellen. Und Gesundheitsdienste könnten sich weigern, sich um sie zu kümmern. In der großen Schlacht zwischen Gesundheit und Privatsphäre wird die Gesundheit wahrscheinlich den Sieg davontragen. Die Gesundheit wird gegen die Privatsphäre ausgespielt. Also so viel zur Freiheit in Zukunft, was unsere Freiheit betrifft. Kommen wir zum eigentlichen Thema Transhumanismus, was ich gerne postmoderne Sodomie nenne. Wir leben alle in der Postmoderne und ihr wisst ja, was Sodomie ist. Das kennen wir schon aus dem Alten Testament, wenn zwei Arten zusammenkommen, die nicht zusammenpassen. Meistens wird das, zumindest im Deutschen, in der amerikanischen Psychiatrie ist das etwas anders, aber wir leben ja in Deutschland hier, von Mensch und Tier. Der Ursprung dieses Problems, wie ihr wisst, war aber nicht das. Die sexuelle Perversion kam danach, nachdem die Engelswelt gefallen ist und sich mit dem Menschen eingelassen hat. Das ist der Ursprung der Sodomie. Dann wurden die Menschen pervers. Mensch mit Tier. Und ich möchte jetzt gar nicht weiter über Perversionen reden, das war ja auch mehr das Thema heute Morgen. Und jetzt sind wir auf einer Stufe angelangt. Das, glaube ich, kann man, das habe ich schon öfter gedacht, ich habe mich auch schon öfter getäuscht, dass man das nicht mehr toppen kann. Wenn man den Mensch mit einer Sache, den Mensch mit einer Maschine zusammenbringen will, wenn man das menschliche Bewusstsein hochlädt in digitale Speicher und ein Mischwesen, Cyborg, ein kybernetischer Organismus daraus kommt, halb Mensch, halb Maschine, ja, da brauche ich doch gar nicht groß weiter nachdenken, wer da dann auf der Strecke bleibt. Der Mensch oder die Maschine? Die menschliche Intelligenz oder die künstliche Intelligenz? Die sowieso viel intelligenter ist als alle menschliche Intelligenz zusammengenommen. Das ist ihr Zeichen. Wenn ihr das seht, das ist das Zeichen für den Transhumanismus. H steht für Homo, der Mensch, oder Humanismus. Das ist ihre Philosophie. Das Plus heißt, dass der Mensch nicht genügt, wir brauchen mehr, deshalb trans, hinüber, die Menschlichkeit überschreiten. Und ich weiß nicht, wie ich das interpretieren soll hier. Das ist ja ein fast geschlossener Kreis hier. Kreis ist das Symbol für die Vollständigkeit, aber er ist ja nicht ganz geschlossen. Ich weiß es nicht, ich will es auch gar nicht so genau wissen. Vielleicht soll es sagen, dass sie kurz vor dem Ziel stehen. Was ist eigentlich Transhumanismus? Vom Wortsinn her heißt das, dass die menschliche Natur überschritten werden soll, dass man jetzt über die menschliche Natur hinausgeht. Transhumanismus. Und wie schon gesagt, es geht um nichts weniger als um die Verschmelzung des Menschen mit der digitalen Sphäre. Deshalb glaube ich nicht, dass die Digitalisierung, die weltweit vorangetrieben wird, uns gut tut. Denn es ist ja nur ein Instrument der totalen Überwachung. Julian Huxley, der Bruder von dem berühmten Aldous Huxley, hat 1957, und schaut euch mal den Titel dieses Buches an, New Bottles for New Wine. Das erinnert mich an den neuen Wein in neue Schläuche aus dem Neuen Testament. Und ich glaube, das ist alles kein Zufall. Sie kennen das und stellen die Wahrheit bewusst auf den Kopf. Das ist Satanismus, so arbeitet Satan. Julian Huxley hat 1957 bereits, wir sind noch bei der Definition von Transhumanismus, dazu gesagt, 1957 schon, die menschliche Spezies kann, wenn sie es möchte, über sich selbst hinauswachsen. Nicht nur sporadisch, ein Einzelner mal so, ein anderer mal so, sondern als Ganzes, als Menschheit. Wir brauchen einen Namen für diesen neuen Glauben. Das ist eine Religion. Sie fordern Glauben ein. Vielleicht passt Transhumanismus ganz gut, schlägt er vor. Mensch, der Mensch bleibt, meinte er, aber sich selbst durch Verwirklichung neuer Möglichkeiten von seiner und für seine menschliche Natur überwindet. Ja, was soll denn da rauskommen, wenn ich jetzt nur Materie bin und diese Materie überwinde, wo geht es denn dann hin? Wenn es keine Seele und keinen Geist gibt, was soll denn das werden? Müssen wir doch einen Moment mal drüber nachdenken. Planung und Anwendung neuer Technologien. Ich möchte ein paar Beispiele dazu nennen, was ja nicht immer schlecht ist. Zum Beispiel aus der Medizin die Prothetik, wodurch ja menschliche Leistungen verbessert werden. Wir sehen hier Oscar Pistorius 2007 schon mit Fußprothesen aus kohlenstofffaserverstärkten Kunststoff bei der Olympiade hier. Weitere Beispiele neuer Technologien, Nanotechnologie, Biotechnologie mit Schwerpunkten in der Gentechnik oder der regenerativen Medizin. Und wie schon gesagt, Gehirn-Computer-Schnittstellen, das Hochladen des menschlichen Bewusstseins in digitale Speicher. Oder ganz ähnlich denkt an die Firma Neuralink von Elon Musk, wie er im Januar vergangenen Jahres triumphierend der Welt präsentiert hat, dass jetzt ein Chip mit 1024 Elektroden ins Gehirn erfolgreich implantiert wurde, als Medikament sozusagen, damit ein neurologisch gelähmter Patient wieder gehen kann. Und das ist ja nur der Beginn. Weitere Beispiele, Entwicklung von Superintelligenz, da sind Sie ganz begeistert. Wenn man solche Dinge tut, dann kann man ja das gesamte Wissen der Menschheit auf einem kleinen Chip speichern, das dem menschlichen Gehirn dann implantieren und dann hat der Mensch das nicht nur, sondern er ist es. Steht ihr? Er ist superintelligent. Er hat das gesamte Wissen der Menschheit. Die Jugend ist begeistert darüber. Weiterentwicklung der Kryonik. Kryonik oder auch Kryostase ist Kryo, heißt Eis, Frost, ist die Konservierung von Organismen oder einzelnen Organen, meist das Gehirn, um sie, sofern möglich, in der Zukunft wiederzubeleben. Das klingt ja fast nach Science-Fiction-Romanen, aber das ist keine Science-Fiction. Das ist denen ernst und die tun das auch, die forschen daran. Und der Mensch hat schon immer getan, was er tun kann. Das war schon immer so. Warum sollte es in Zukunft anders sein? Was ist eigentlich das Internet der Körper, Internet of Bodies? Was ist das? Das Internet der Körper kann als Teilbereich oder Erweiterung des Internets der Dinge verstanden werden. Es vernetzt Dinge miteinander, die in bzw. am menschlichen Körper untergebracht oder angebracht sind und die auf die Umgebung oder den Körper selbst einwirken können, und es verbindet sie mit Geräten und Systemen aller Art. Eleonore Powells, Direktorin des Anticipatory Intelligence Lab im Science and Technology Innovation Programm am Woodrow Wilson Center, sagte in einem Interview bereits vor 2 Jahren, das Internet der Körper, es geht um die totale Kontrolle, das Internet der Körper, stellen Sie sich die Kraft der KI vor. Was ist künstliche Intelligenz? Es ist ein Weg, um Berechnungen und Kognition zu automatisieren. Wir können also lernen, wahrnehmen und rechnen, automatisieren. Es ist eine allgegenwärtige Allzwecktechnologie, die in all unseren Branchen zum Einsatz kommen wird. In all unseren Branchen, in beruflichen oder privaten Netzwerken, in Schulen, in der Industrie und in unseren Büros. Was ich mit dem Internet der Körper zum Ausdruck bringen wollte, ist die Vorstellung, dass wir in Zukunft in jedem Aspekt unseres Lebens von Computern bewertet und gemessen werden. Von dem, was sie essen, mit wem sie ausgehen, was sie im Internet kaufen, wie viel Energie sie verbrauchen, auch was ihre Vitalparameter sind, wie es um ihre Gesundheit bestellt ist, welche spezifischen genetischen Macken sie haben, was ihr Genom mir über ihre Gesundheit verrät, über ihre geistige Gesundheit, darüber, wie gut es ihnen geht, wie gut sie altern, für welche Art von Krankheit sie anfällig sind, sagte sie in einem Interview, worauf der Reporter dann meinte, das hat ja einen gewissen Orwellschen Beigeschmack und das Publikum darüber gelacht hat. Liebe Geschwister, das ist kein Witz. Und ich glaube auch nicht, dass diese Frau das irgendwie witzig gemeint hat. Versteht ihr diese Reaktion? Ich verstehe sie nicht. Nehmen wir das nicht ernst? Ist das für uns, wisst ihr, wir sind seit Jahren und Jahrzehnten verdummt worden durch TV. Ihr wisst ja, was TV bedeutet, ne? TV, totale Verblödung. Was uns ablenkt von dem Wesentlichen und solche Reaktionen hervorruft bei einem ganz ernsten Thema, womit wir dabei sind, uns selber abzuschaffen. Nicht nur Deutschland schafft sich ab, die Menschheit schafft sich ab. Was heißt die Menschheit? Es sind ja nur wenige, das müssen wir auch sehen. Das ist diese sogenannte Elite, möchte ich sie gar nicht nennen, ich nenne sie am liebsten Plutokraten, das sind sie nämlich. Das ist die Herrschaft der reichsten Leute dieser Erde. Das sind die Transhumanisten, das sind die Satanisten, das sind die, die ihrem Luzifer huldigen, der ein Menschenmörder und ein Lügner ist von Anfang an, der uns kaputt macht. Aber wie gesagt, ich will euch keine Angst machen, denn immer wieder, und das sage ich mir selber auch, immer wieder, wir haben einen starken Gott. Darum sagte ich vorhin schon zu Beginn dieses Vortrags, der in dir lebt, ist mächtiger als alle diese Mächte, die hier wirken, als der ganze dämonische Haufen zusammengenommen. Lasst euch keine Angst machen. Denkt daran, wer in euch lebt, betet, sucht die Verbindung mit ihm, sucht die Verbindung mit Geschwistern, wie ihr es ja alle getan habt hier. Dr. Robert Malone ist ein Facharzt für Virologie, Mikrobiologie und Immunologie, also jemand, der durchblickt, so wie auch Professor Bhakti. Er war einer der Forscher und Entwickler der mRNA-Impfstoffe, und er hat sich davon distanziert, weil er gesehen hat, wie böse und diabolisch das alles ist. Und ich möchte ein wörtliches Zitat von ihm bringen. Zu dem Thema Transhumanismus. Er sagte, schon vor mehreren Jahren, es gibt einen Bericht, einen gemeinsamen Bericht der Regierungen Englands und Deutschlands über Transhumanismus. Und wie Sie wissen, ist dies eine der Agenten des Weltwirtschaftsforums. Ich glaube, ich muss an dieser Stelle zum Weltwirtschaftsforum nicht tieferes sagen. Zu den Agenten des Weltwirtschaftsforums, die nicht versteckt wird. Es handelt sich dabei nicht um eine Verschwörungstheorie, wie wir immer hingestellt werden als Schwurbler und Verschwörungstheoretiker, sagt Dr. Malone. Sie sprechen über die mRNA-Impfstoffe als einen Einstiegspunkt, um diesen Raum, wir reden über Transhumanismus, um diesen Raum ethisch und auch anders zu öffnen. Das ist also Teil des Vorstoßes, warum diese speziellen Produkte, also diese sogenannten Impfstoffe, mit der Transhumanismus-Agenda in Verbindung stehen. Und ich glaube, ich muss euch auch nicht sagen hier an dieser Stelle, was Corona uns bedeutet hat, was das für eine Blaupause war für die Transhumanisten und diejenigen, die die künstliche Intelligenz vorantreiben, zum Schaden der ganzen Menschheit. Das wäre ein Extrathema. Kommen wir zur Agenda der Transhumanisten, und ich habe, ihr könnt das nachlesen in dem Buch von Stefan Magnet. Ich zitiere es noch am Ende. Es sind 10 Punkte. Und das ist keine Theorie, sondern das ist, denkt an heute Morgen mit der Gender Agenda von Dale O'Leary 1995. Wir blicken hier jetzt auf 30 Jahre zurück und sehen ja, wie sie das in diesen 30 Jahren umgesetzt haben. Und bei den Transhumanisten ist es nicht anders. Diese Punkte, die ihr jetzt gleich sehen werdet, diese 10 Punkte, ihr könnt ja selber prüfen, wo wir jetzt heute gerade stehen. Innerhalb dieser Agenda. Erstens, es geht Ihnen um den Aufbau der künstlichen Intelligenz und der Bündelung aller Daten und allen Wissens. Dazu dient vor allem Google. Und andere natürlich auch. Zweitens, Nanotechnologie in die Körper einführen. Das hatten wir gerade mit Dr. Malone schon. Jeder, der geimpft, ich setze Impfung in Anführungszeichen, denn das war eine Genmanipulation und nichts anderes, haben wir auch bereits hinter uns. Mehrfach. Liebe Geschwister, ich kann euch nur als Arzt raten an dieser Stelle, wenn ihr geimpft seid, bitte tut das nicht wieder. Drittens. Gedanken und Gehirnströme manipulieren und steuern. Gerade sagte ich euch von Elon Musk letztes Jahr mit diesem Chip im Gehirn von seiner Firma Neuralink. Also auch diesen Punkt haben wir schon. Denn denkt ihr, dass es nur, denkt ihr, dass die unsere Gesundheit schützen wollen? Denkt ihr, dass es denen darum geht, uns zu heilen, dass sie sich darüber freuen, wenn ein Lahmer wieder gehen, ein Tauber wieder hören, ein Blinder wieder sehen kann, wie sie sagen? Ihr merkt schon an diesem Vokabular, wie sie sich an das Wort Gottes anlegen, wie sie es benutzen, ja, ich möchte lieber sagen, missbrauchen. Da fällt mir ja der Teufel ein, als er dem Herrn in der Wüste, wie ist er ihm begegnet? Mit dem Wort Gottes, 3-mal. Es ist immer wieder die alte Masche. Viertens, Mensch und Maschine verschmelzen lassen, Cyborgs erschaffen, also künstliche Organismen, kybernetische Organismen. Verschmelzung von Mensch und Maschine. Fünftens, menschliche Gene verändern. Auch das haben wir längst, mindestens schon seit 5 Jahren. Sechstens, Menschen selbst im Labor züchten. Ich sagte an dieser Stelle ja hier jetzt schon mehrfach, der Mensch hat immer schon getan, was er tun kann. Leider. So viel zu dem Thema Ethik. Die, die heute Morgen da waren, die wissen, was das alles für ein Angriff auf Ethik und Moral ist. Schon Karl Marx hat gesagt, die Moral gehört abgeschafft. Religion gehört abgeschafft. Siebtens, Organe austauschen, das Leben verlängern und letztlich den Tod überwinden. So meinen Sie, dass Sie den Alterungsprozess aufhalten können und wie man ein Auto, ein altes Auto repariert, die alten Teile raustut, neue Teile reintut, so gehen Sie mit dem Menschen um. Und so besiegen Sie, überwinden Sie, um beim wörtlichen Zitat zu bleiben, überwinden Sie den Tod. Ein alter Menschheitstraum wird wahr, der Traum von der Unsterblichkeit. Achtens. Das Universum erobern. ich weiß nicht, dazu fällt mir nichts mehr ein. Das Universum erobern, das kein Ende hat. Wir kennen die Grenzen des Universums noch nicht einmal. Wir können ja nicht einmal unsere Galaxie, ja, was rede ich denn, unseren Planeten, ja, was sage ich denn, den Menschen, ja, was sage ich denn, allein eine Zelle, eine einzige Zelle, ist schon so ein Wunder für uns, dass wir da noch lange nicht am Ende der Forschung sind. Eine einzige kleine Zelle. Zytologie. Virchow. Und die reden von der Eroberung des Universums. Ja, was für ein Stolz, was für eine Überheblichkeit ist denn das? Was für eine Anmaßung ist das? Mir fehlen die Worte. Neuntens. Den Homo sapiens abschaffen. Harari spricht schon verächtlich gar nicht mehr vom Homo, sondern in seinen Büchern, wer sie kennt, ich kann sie nicht empfehlen, nur noch vom Sapiens, der sich ja jetzt weiterentwickelt zum Gott. Und dass er sich entwickelt, dafür sorgen Sie. Und wie er sich entwickelt, das sehen wir. Entwickelt, Evolution. Tatsache dagegen ist, dass wir uns immer weiter wegentwickeln von Gott, seit Adam und Eva. Das menschliche Erbgut, und das ist nicht nur eine medizinische, humangenetische, eine wissenschaftliche Tatsache, degeneriert von Generation zu Generation. Oder ein anderes Beispiel, die Sprache. Ich frage euch, was ist komplizierter, was meint ihr? Nehmen wir Sprachen aus unserem Kulturkreis hier, Latein oder Italienisch, was ist komplizierter? Ich denke, jeder, der Latein gelernt hat, weiß das. Und das ist, liebe Geschwister, das ist in jeder Sprache so. Nehmen wir Deutsch. Das Deutsch von Walter von der Vogelweide zum Beispiel, verstehen wir heute gar nicht mehr. Auch in seiner grammatikalischen Komplexität, meine ich. Und das ist bei den alten Indianern in Südamerika so, das ist in Ostasien so, das ist in jeder menschlichen Sprache so, dass die Sprache immer einfacher wird. Ja, nach den Evolutionstheoretikern müsste sie ja immer komplizierter werden. Und das menschliche Erbgut dürfte ja nicht degenerieren, sondern es müsste ja immer besser werden, immer schöner, immer toller. Wir müssten uns ja selbst, wir müssten ja gar keine Transhumanisten brauchen. Wir müssten ja, wenn diese ganze Theorie stimmen würde, müssten wir uns ja ganz automatisch zu Göttern entwickeln. Was natürlich völliger Unsinn ist, aber dem helfen Sie jetzt ein bisschen nach. Und schließlich zehntens, selbst zu Göttern werden. Das ist grob zusammengefasst der Inhalt des Buches Homo Deus und anderer Bücher von Harari. Homo Deus, Homo der Mensch, Deus Gott. Der Mensch wird Gott. Was für eine Anmaßung, was für eine Hybris. Wie ich habe es schon mal gesagt vorhin, ich frage mich ernsthaft, wie lange schaut unser Gott da noch zu? Wie lange lässt er sich das noch gefallen? Ich glaube, nicht mehr lange. Und das ist auch unsere Hoffnung. Das sollten auch unsere Gebete sein. Die Quelle hier ist Stefan Magnet aus seinem Buch Transhumanismus, jetzt auch schon wieder 3 Jahre alt, zumindest in der ersten Auflage. Ich weiß gar nicht, ob es eine zweite gibt. Der Untertitel lautet, das ist auch interessant, Krieg gegen die Menschheit. Denn das trifft den Nagel auf den Kopf. Krieg gegen die Menschheit, nichts anderes ist das hier, die Spritze war nur der Anfang. Das sei genug jetzt für heute Nachmittag. Ich habe euch ja versprochen, dass es etwas kürzer sein soll, nachmittags als heute Morgen. Kommen wir zum Positiven. Und es tut uns ja auch nicht gut, es tut uns ja auch unserer seelischen Gesundheit nicht gut, wenn wir uns immer nur mit dem Negativen beschäftigen. Darum brauchen wir Gott, wir brauchen sein Wort, wir brauchen die Gemeinschaft. Und was sagt uns denn dieses Wort? Ihr kennt das alles, ich denke, für euch ist das nur Wiederholung, was jetzt kommt. In Lukas 21, 28 lesen wir, wenn aber dieses anfängt zu geschehen, dann senkt euren Blick und steckt euren Kopf in den Sand. Ich sage das so, weil es mir oft so geht dabei. Es könnte einen traurig machen, es könnte einen depressiv machen. Und dann bitte dem nicht, wenn es euch so geht, bitte dem nicht nachgeben. Denn dann folgt nämlich wirklich das, dass man den Kopf in den Sand steckt, mit anderen Worten, dass man völlig resigniert und zu nichts mehr in der Lage ist, völlig antriebslos. Und da freut sich nur einer darüber, das ist der Teufel, der hinter dieser ganzen Agenda steckt. Nein, danke Lothar, natürlich nicht, hat der Herr das nicht gesagt, sondern er sagt dann, seht auf, hebt euren Blick. Lasst euch nicht verrückt machen von solchen Menschen. Erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht. Und wisst ihr, dieser Geist, Gott ist ein ferner Gott, der sehr fern ist. Gott ist aber auch ein sehr naher Gott. Das wissen wir schon vom Propheten Jeremia. Der ja nicht nur bei uns und unter uns ist, sondern in uns lebt. Näher geht es nicht. Gott ist uns näher als wir selber. Und wir brauchen Erlösung. Jesus lehrte uns zu beten, erlöse uns von dem Bösen, erlöse uns von diesen satanischen Mächten. Und das hat er ja getan. Er hat ja schon längst triumphiert am Kreuz. Liebe Geschwister, lasst uns das niemals vergessen. Was Jesus für uns am Kreuz getan hat, wie er triumphiert hat über diese Mächte. Und die wissen das ganz genau. Sie wissen auch, was ihr Schicksal ist, wo sie hinkommen. Aber das ist das satanische Wesen, dass er alle mit hineinziehen will. Aber wir müssen da keine Angst haben, denn, ich sage es jetzt zum dritten Mal, unser Gott ist ein mächtiger Gott. Der in uns lebt, ist mächtiger als der, der in dieser Welt wirkt. Tut Buße und glaubt an das Evangelium. Das sagte ich heute Morgen auch schon. Das ist der Beginn der Evangelisation. Und das kann man, glaube ich, gar nicht oft genug sagen. Dass wir tut Buße, heißt ja, dass wir umdenken. Dass wir nicht mitschwimmen in diesem Mainstream hier, sondern dass wir anders denken. Dass wir uns besinnen auf das Wort Gottes und dass wir uns ihm zuwenden. Mit der Zuwendung zu ihm wenden wir uns automatisch ab von diesen Mächten hier. Und übrigens auch vom Ego, vom Fleisch. Ein Gebet ist nie fleischlich. Es sei denn, ich bete etwas Fleischliches, Eigensinniges, das ist eine andere Frage. Sondern im Gebet wende ich mich doch Gott zu. Und wenn wir uns Gott zuwenden, dann wendet er sich uns zu, verspricht uns die Schrift. Und Gott hat noch nie ein Versprechen gebrochen. Und der Glaube ist das, was uns rettet. Der Glaube ist die Beziehung zu Jesus Christus, die wir unbedingt brauchen. Das kann ich auch gar nicht oft genug betonen. Betet und wacht. Solche Stellen wie in Epheser 6, 18, die überlesen wir oft. Lasst uns mal einen Moment still werden und darüber nachdenken. Welche Kraft im Gebet liegt. Heute früh war eine Schwester bei mir und hat mich etwas gefragt, wozu ich keinen Rat hatte, weil ich menschlich und auch vom Beruf her überfordert war. Aber liebe Geschwister, das, dass wir beten, das können wir alle tun, weil unser Gott, dem wir uns zuwenden, niemals überfordert ist und jede Situation kennt. Und den Rat kannst auch du immer geben. Wenn jemand in Nöten zu dir kommt, lasst uns das nicht geringschätzen. Und wachen, das ist auch so etwas, wie leicht schläft der Mensch ein. Ihr kennt alle das Gleichnis von den 10 Jungfrauen und alle sind sie eingeschlafen. Und immer wieder fordert uns das Wort auf, zu wachen. Bewusst, hier ist ja die geistliche Wachheit gemeint, ne? Nicht die seelische Vigilanz. Denn es geht ja auch gar nicht anders. Der Körper braucht Schlaf. Es tut uns ja gut. Das ist ja nicht gemeint hier. Ich denke, das ist klar. Aber dass wir uns das auch immer wieder selber sagen und selber ganz bewusst machen, dass wir diese Dinge nicht nur wissen, sondern eben auch tun, anwenden. Ihr werdet merken, dann geht es euch auch seelisch besser. Nicht nur geistlich. Was sollen wir tun? Und diese beiden Dinge, die möchte ich zusammennehmen, weil unser Herr das auch getan hat. Das ist das Gebot der Liebe. Das ist eigentlich das einzige Gebot, das er uns gegeben hat. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von ganzem Gemüt. Und du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Und übrigens, auch genau in dieser Reihenfolge, gell? Nicht zuerst mich selbst, dann den anderen und dann ist keine Zeit mehr für Gott. Wenn wir das so machen, wie es hier steht, dann lieben wir zuerst Gott, dann den Nächsten und dann ist keine Zeit mehr für mich selbst. Weil mit Sicherheit, die Liebe zu Gott und die Liebe zum Nächsten, das erfordert unsere ganze Zeit. Damit kommen wir, glaube ich, nicht zu Ende, solange wir in diesem Fleisch sind. Und die Schrift sagt ja auch, die Liebe untereinander werden wir immer schuldig bleiben. Und lasst uns auch das nicht gering schätzen. Ach, Liebe, 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 Liebe. Da bin ich schon verächtlich gemacht worden dafür. Diese ganze Liebhudelei kann ich nicht mehr hören. Kommt euch das bekannt vor? Lasst uns das nicht gering schätzen, denn unser Gott ist die Liebe. Und diese Liebe, lieber Bruder, liebe Schwester, lebt in dir. Lasst uns sie anwenden, lasst sie uns nicht betrüben, lasst sie uns nicht ersticken in uns. Gerade angesichts solcher Themen, die wir heute Morgen und heute Nachmittag haben, das sind ja keine Themen, wo wir mal drüber nachdenken können, sondern das ist bittere, bitterste Realität, in der wir leben. Und wie wollen wir denn da durchkommen? Nur in und mit Jesus, nicht anders. Allein werden wir fallen. Was sollen wir tun? Schaut mal, ihr kennt alle Apostelgeschichte 2, 42, diese vier Punkte. Mir geht es jetzt besonders um die Gemeinschaft. Das sagte ich heute Morgen auch schon. Schaut mal, was für ein Generalangriff auf die Gemeinschaft das war in den vergangenen 5 Jahren. Ich kenne Gemeinden, die im vorauseilenden Gehorsam geschlossen haben, da hat es der Staat noch nicht einmal verlangt. Ja. Und die Schrift sagt, verlasst eure Versammlungen nicht, das macht doch Gott nicht, um uns zu trätzen, sondern er hat doch nur Gutes für dich und mich im Sinn. Und ich kann nicht sagen, ich liebe Gott, aber meinen Bruder, meine Schwester hasse ich. Steht ihr? Diese zwei Gebote, das Doppelgebot, sage ich lieber dazu, der Liebe, das gehört zusammen, das kann ich nicht trennen. Johannes sagt das, der Heilige Geist sagt uns das, durch den Apostel Johannes genauer gesagt. Lassen wir ihn wirken? Die Gemeinschaft, liebe Geschwister, die ist elementar, die ist essentiell. Es ist nicht gut, dass der Mensch alleine sei, das ist seit dem Paradies so. Und diese Agenda hier, die ging in die Richtung der Anomie, nicht nur im rechtlichen Sinn bedeutet das Gesetzlosigkeit, sondern auch im psychologischen Sinn. Und im psychologischen Sinn bedeutet Anomie, Anomia, Einsamkeit. Wir werden krank. So gesehen ist die Gemeinschaft ein Heilmittel, es tut uns gut. Ganz zu schweigen davon, dass wir manchmal, wenn wir geistliche Probleme haben, alleine nicht damit fertig werden, das ist ja auch der Sinn der Seelsorge, zu einem Bruder, zu einer Schwester unseres Vertrauens gehen und die Dinge gemeinsam besprechen und gemeinsam vor den Herrn bringen. Denn wenn ich beichte, dann erwarte ich ja nicht vom Bruder, dass er mir hilft, oder? Sondern vom Herrn. Er ist ja nur ein geistlicher Begleiter der Seelsorge. Er ist ja nicht der Arzt. Der Arzt, auch ich bin nicht der Arzt. Ich bin der Herr, dein Arzt. Von diesem Arzt rede ich. Ja, liebe Geschwister, lasst uns in seine Praxis gehen. Lasst uns das, was uns das Wort Gottes sagt, lasst es uns tun. Lasst es uns nicht nur hören und lesen, das ist ja gut, wenn wir das tun. Aber lasst es uns auch tun. Dass wir Täter werden. Nicht nur, dass wir Täter werden, sondern dass wir umgewandelt werden dadurch von einem fleischlichen Totenwesen, was wir eigentlich sind, in ein lebendiges, geistliches Wesen. Vom Psychikos zum Pneumatikos werden. Also vom seelischen, fleischlichen Wesen hin zum geistlichen Wesen. Das ist die ganze paulinische Theologie. Das ist der Heiligungsprozess. Das ist das, was der Heilige Geist in dir bewirken möchte. Ab apropos, was wir dem Ganzen entgegenzusetzen haben, wie wir reagieren sollen, was wir tun sollen. Wir stellen ja immer solche Fragen. Was sollen wir tun? Die Vergebung ergibt sich eigentlich aus der Liebe. Wenn ich den anderen lieb habe, vergebe ich ihn. Wenn ich ihn nicht lieb habe, vergebe ich ihn nicht. Aber wir Menschen, wir sind ja manchmal ein bisschen raffiniert und sagen, ja, vergeben tue ich schon, wenn. Zum Beispiel, wenn du bereust. Oder wenn du dies und das machst, hinter dem Wenn könnt ihr einsetzen, was ihr wollt. Wie hat denn der, an dieser Stelle hier in Epheser 4, 32 steht, dass wir einander so vergeben sollen, wie Jesus uns am Kreuz vergeben hat? Wie hat er uns denn vergeben? Hat er da irgendeine Bedingung gestellt? Hat er irgendwelche Sünden ausgelassen? Er hat uns vergeben, liebe uns alle, das kann ich so sagen. Lange bevor wir überhaupt gezeugt wurden, hat er uns schon gesehen und uns schon geliebt. Und aus dieser Liebe heraus ist die Vergebung geschehen. Und jetzt auf dieser Grundlage sagt er uns das. Vergebt einander, so wie euch vergeben worden ist, durch Jesus Christus. Ich habe den Eindruck, dieser Punkt wird grob vernachlässigt in den Gemeinden. Wenn der angewendet werden würde, hätten wir, das wage ich zu behaupten an dieser Stelle, hätten wir weitaus weniger Probleme in unseren Gemeinden, in unseren Ehen, in unseren Beziehungen oder auch wenn wir alleine sind, in unserem Leben. Liebe und Vergebung, liebe Geschwister, das ist der Kern des Christentums, nicht Recht und Gesetz. Versteht mich bitte nicht falsch, ich rede hier nicht gegen Recht und Gesetz. Wir haben einen gerechten und heiligen Gott. Aber Gott ist nicht das Recht. Aber Gott ist die Liebe. Und er hat uns so gelehrt. Und wir sollen das praktizieren. Wir sollen es nicht nur hören, wir sollen es auch tun. Ich kann mich immer nur wiederholen. Was sollen wir tun? Wir sollen dem Teufel widerstehen. Wie widerstehen wir denn dem Teufel? Zum Beispiel, indem wir unsere Glieder, die auf Erden sind, und das ist Unzucht, Unreinigkeit, Leidenschaft, böse Lust, Habsucht, welche Götzendienst ist, ein bisschen verbessern, ein bisschen reparieren. Nein, töten steht da. Tötet das. Wir können da keine, mit solchen Dingen, liebe Geschwister, können wir keine Kompromisse machen. Das bedeutet das. Ganz in den Tod geben. Wer Jesus nachfolgen will, der muss erstens sein Selbst verleugnen und zweitens sein Kreuz auf sich nehmen. Kreuzigung ist eine Tötungsart. Warum steht denn da nicht, erschieß dich oder häng dich an den Galgen? Das geht relativ schnell. Die Kreuzigung, ich will jetzt da das nicht vertiefen, an dieser Stelle ist der langsamste und grausamste Hinrichtungstod, den es gibt. Das will sagen, dass uns das Problem beschäftigt, ein Leben lang, nicht einmal zum Herrn gekommen und dann ist alles in Ordnung. Wir sind ja immer noch dieselben Menschen mit denselben Problemen. Wir müssen unser Selbst, unsere nicht nur unsere Sünden, sündige Gedanken, sündige Taten, sondern unser sündiges Wesen, woraus das ja alles kommt, das müssen wir in den Tod geben. Und liebe Geschwister, die gute Botschaft ist ja die, dass Jesus auch das am Kreuz getragen hat und besiegt hat. Wir müssen ja gar nicht mehr sündigen. Das ist der Unterschied zwischen Gläubigen und Nichtgläubigen. Die Gläubigen müssen nicht. Die Ungläubigen müssen. Die können gar nicht anders, weil sie im Fleisch sind. Was sollen wir tun? Galater 5, 25 sagt uns, wenn wir im Geist leben, und jeder wiedergeborene Christ lebt im Geist, weil der Geist in ihm lebt. Das ist geschehen in der Wiedergeburt, in der Bekehrung, wenn wir zum Glauben gekommen sind. 1. Korinther 12, Vers 13. Wenn wir nun also im Geist leben, und jetzt werden wir gefragt, so lasst uns auch im Geist wandeln. Lasst uns gemäß dem Geist leben, heißt das. Denken, reden, handeln. Denn ich kann auch gemäß dem Fleisch denken, reden, handeln. Das ist meine Freiheit, jeden Tag. Und die Schrift fordert uns auf, dass wir auch im Geist wandeln sollen. Und ich glaube, das sind alles Punkte, die wir uns hier anschauen. Damit haben wir genug zu tun. Denn die Transhumanismus-Agenda, die halten wir nicht auf. Die Gender-Agenda halten wir nicht auf. Wenn wir uns zu viel mit diesen Dingen beschäftigen und diese Dinge hier vom Wort Gottes vernachlässigen, wird es uns schlecht gehen. Und umgekehrt. Wenn wir die anderen Dinge vernachlässigen, das sollten wir viel lieber tun. Und uns mit dem Wort Gottes beschäftigen und uns mit uns beschäftigen in einer guten Weise, dass wir das alte Wesen unter das Kreuz bringen und uns dabei gegenseitig behilflich sind, dann wird es uns gut gehen. Und zwar in vielerlei Hinsicht, geistlich, seelisch und vielleicht sogar auch körperlich. Gott kann auch das, dass er von körperlichen Leiden heilt. Ja, was glauben wir denn, was wir für einen Gott haben? Sagte ich nicht, wer bin denn ich, kleiner Wurm? Die Schrift sagt, es ist der Pantokrator, der El Shaddai, der Allmächtige. Was heißt das denn? Ganz einfach gesagt, das heißt, dass er alles kann. Er weiß alles, er kann alles. Lasst uns diesen kindlichen Glauben, wenn ich das einem Kind erzähle, das Kind glaubt das sofort. Salomo hat einmal gesagt, Gott hat den Menschen einfach und aufrichtig geschaffen, doch manche wollen alles kompliziert haben. Es ist der menschliche Verstand, es ist die menschliche Intelligenz, die die Dinge komplizierter und komplexer macht, als sie eigentlich sind. An Jesus kann ein Kind glauben. Und Jesus hat uns das auch empfohlen, werdet wie die Kinder, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, im Glauben, im Vertrauen, das ist gemeint, ne? Nicht in der Entwicklung, ihr wisst schon, werdet ihr nicht ins Reich Gottes kommen. Was sollen wir tun? Ein ganz wichtiges Wort sagt uns Paulus in 2. Korinther 10, die Verse 4 und 5 möchte ich noch zitieren, bevor ich zum Ende komme. Da schreibt Paulus, und eins vielleicht noch vorweg, wenn ihr das Wort Gottes lest, bitte lest es nicht so, dass das ein schönes Wort ist, das da mal geschehen ist vor 2000 Jahren, sondern wir haben es hier mit dem lebendigen Wort des lebendigen Gottes zu tun. Das ja uns ansprechen will heute. Natürlich hat Paulus das an die Korinther geschrieben, das ist schon wahr, aber es soll uns heute ja etwas sagen. Wenn, und ich glaube, dass wir die Schrift wirklich so lesen können, von 1. Mose bis Offenbarung 22, dass wir uns unter das Wort stellen, dass wir uns was sagen lassen vom Wort, dass wir es anwenden auf unsere Situation heute, jetzt im Zeitalter des Transhumanismus. Das sagt also nicht Paulus den Korinthern, dann lesen wir es nämlich so, sondern der Heilige Geist sagt uns jetzt, denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, sondern mächtig, im Dienste Gottes Festungen zu zerstören. Es geht um Festungen in uns, nicht um Burgen hier in dieser Welt. Wir zerstören damit Gedanken und alles Hohe, das sich erhebt gegen die Erkenntnis Gottes. Ich kann auch übersetzen mit gegen die Innewerdung Gottes, der ja groß werden will in uns. Und nehmen gefangen alles Denken in den Gehorsam gegen Christus. Ich denke, ihr kennt dieses Wort. Ihr kennt's. Wendet ihr es auch an? Also ich muss euch gestehen, leider wende ich das nicht immer an. Und es tut mir nicht gut. Wenn ich's anwende, tut's mir gut. Versteht ihr, was ich damit sagen will? Das ist, lasst uns da auch gegenseitig behilflich sein, dass wir das anwenden, dass wir das tun. Dass wir die bösen Gedanken, die schlechten Gedanken, die aufkommen wollen in uns, auch die Gefühle, die depressiven Gefühle, die ängstlichen Gefühle, all das, was uns hinabzieht, dass wir das gefangen nehmen, dass wir dem nicht nachgeben, mit anderen Worten, und in diesen Strudel uns verwickeln lassen, sondern dass wir es ganz bewusst gefangen nehmen. Wir können das zum Beispiel im Gebet. Und wenn es alleine nicht klappt, nehmt einen Bruder, nehmt eine Schwester dazu. Dass wir das gemeinsam tun, denkt an den Angriff der Gemeinschaft vorhin, dass wir das gefangen nehmen, nicht irgendwohin, sondern in den Gehorsam gegen Christus. Das ist der Schlüssel zur seelischen Gesundheit. Das ist der Schlüssel zur geistlichen Reifung, worum es dem Heiligen Geist geht. Denn er will ja nicht, dass wir Kinder bleiben, denkt an den ersten Johannesbrief, sondern von Kindern zu Jünglingen, von Jünglingen zu Vätern und Müttern in Christo werden. Darum geht's ihm. Lasst uns ihm nicht im Wege stehen. Ich komme zum Schluss, zum Fazit und zum Ausblick. Fakt statt Traum, Wahrheit statt Illusion. Der Traum, die Illusion, ist die Unsterblichkeit, und ihr seht, ich habe das schon in Anführungszeichen gesetzt hier, im transhumanistischen Sinn, das ist kein Leben, das führt uns in den Tod. Es ist nur ein Traum. Die Wahrheit dagegen ist, dass die, und Gott geht es ja auch um Unsterblichkeit, Gott möchte ja auch, dass du ewiges, unsterbliches Leben hast. Und die Unsterblichkeit im biblischen Sinn, das ist das Leben. Johannes 5, 24, sehen, ich denke, ihr kennt das alle, wo der Herr sagt, unser lieber Herr Jesus sagt, wahrlich, wahrlich, Wahrheit statt Lüge, ich sage euch, wer mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben, der hat ewiges Leben, hat, perfekt, vollendete Vergangenheit und kommt nicht ins Gericht, sondern er ist schon vom Tod zum Leben hindurchgedrungen. Das ist das Leben, worum es unserem lieben Gott geht. Ganz anders den Transhumanisten. Wir haben hier den Tod und das Verderben, das soll uns überhaupt nicht interessieren. Und hier haben wir das ewige Leben, hier im Wort Gottes, durch Jesus Christus, solus Christus, sola gratia, nur durch die Gnade, sola fide, nur durch den Glauben. Das ist keine Erfindung der Reformation, das kennen wir aus der Rechtfertigungslehre von Paulus. Das ist das, was uns rettet. Und damit, und dann beginnt das Leben ja erst, wenn ich wiedergeboren bin, dann stehe ich ja erst am Beginn. Und dann beginnt der geistliche Reifungsprozess. Dann beginnt dieser Kampf Geist gegen Fleisch, den wir tagtäglich spüren, oder? Den spürte Paulus, Petrus, Johannes, Jakobus, alle, die geschrieben haben im Neuen Testament, alle Christen durch die Jahrhunderte, warum sollte es uns heute anders gehen? Und er sagt, ich sterbe täglich. Das heißt, wir müssen dieses fleischliche Wesen Tag für Tag in den Tod geben. So werden wir heil. Letzte Folie, möchte schließen, ich sagte es euch, mit dem Wort Gottes und uns unsere herrliche Aussicht, die wir haben, vor Augen stellen. Ihr könnt das nachlesen im 1. Korinther 15, Abvers 54, wo Paulus schreibt, triumphierend, wenn aber dieses Verwesliche Unverweslichkeit anziehen und dieses Sterbliche Unsterblichkeit anziehen wird, das ist ja unser Thema heute, Unsterblichkeit anziehen wird. Merkt ihr den Unterschied? Die entwickelt sich nicht aus unseren Forschungen. Wenn wir das anziehen werden, dann wird das Wort erfüllt werden, das geschrieben steht, der Tod ist verschlungen in den Sieg. Tod, wo ist dein Stachel? Totenreich, Hades, wo ist dein Sieg? Das ist ein Triumphruf. Liebe Geschwister, ein Triumphruf unseres Heilandes auf dem Kreuz. Als er nicht nur die Menschen, die an ihn glauben, gerettet hat, sondern als er den Teufel entwaffnet hat und den Vater verherrlicht hat. Dem Leben zum Sieg verholfen hat. Er ist der Sieger, nicht wir. Und das ist die frohe Botschaft, liebe Geschwister. Das ist unsere Hoffnung, das ist unser Heil. Und damit möchte ich schließen, mit diesem Wunsch und in dieser Gewissheit, dass wir den Sieg haben, wenn wir den Glauben an, nicht aus uns heraus, sondern nur durch den Glauben an ihn, denn er ist der Sieger, nicht ich, nicht du. Er ist der Sieger. Und das wünsche ich uns allen, dass wir teilhaben an diesem Sieg und dass wir das erfahren mehr und mehr von Tag zu Tag, zu seiner Ehre. Amen.